Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein Remis-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute bin ich in der Gutsküche auf dem Biogut Wulxfelde, nur 1 Kilometer von Hamburgs Grenzen im Alstertal entfernt. Mir gegenüber sitzt Heiko Antoniewicz. Heiko ist in Dortmund geboren und dort auch aufgewachsen und im Hotel der Lennhof hat er Koch gelernt. Aber du bist einen ganz anderen Weg eingestiegen, obwohl du immer noch Koch bist.
Also ich werde ja häufig gefragt, ob ich Koch bin oder was ich überhaupt tue, weil das ist ja so sehr schwer zu greifen. Ich habe seit 2004 ja kein Restaurant mehr, heute hier auf dem Gutshof oder in der Gutsküche. Das ist so einer von 12 bis 15 Möglichkeiten, bei mir ein Menü dann auch zu essen oder mit mir zusammen so einen Abend zu verbringen. Ich fühle mich mit dem, was ich habe, sehr, sehr wohl. Ich habe mich sehr früh auch schon, also wie gesagt 2004, dann aus dem Restaurantgeschehen verabschiedet, um dann etwas Neues zu machen.
Du bist ja so eine Art Freigeist. Also du wirst zwar auch der Molekularpapst des Ruhrgebiets genannt, aber da bist du nicht bei geblieben. Du versuchst dauernd etwas Neues mit neuen Produkten. Wie ist denn dein Leben überhaupt so weit gelaufen, dass du jetzt so bist?
Ich habe, ich sage mal, eine ganz klassische Kochausbildung dann auch genossen. Vor langer Zeit, ich glaube 98, habe ich Ferdinand Adria kennengelernt. Ferdinand Adria hat so bei mir einfach nochmal so einen gewissen Impuls ausgelöst, wo ich gedacht habe, ist das eigentlich nochmal mehr möglich? Und dann habe ich angefangen 2002 mit Wissenschaftlern auch zusammenzuarbeiten und habe da so den Schritt in die sogenannte molekulare Küche gemacht und Kochen und Wissenschaft miteinander verbunden. Da habe ich einfach gemerkt, oh, alles ist möglich, weil früher haben wir immer gedacht, blick mal über den Tellerrand. Aber trotzdem war der Tellerrand irgendwie endlich. Dadurch habe ich einfach gemerkt, dass deutlich mehr einfach nochmal möglich ist, um dann ja meine Küche nochmal besser zu machen, um ein größeres und tieferes Verständnis über das Kochen dann auch zu bekommen. Und ich glaube, so der am meisten missbrauchte Begriff ist sicherlich die molekulare Küche. Ich glaube, viele haben bis heute immer wieder noch so ein anderes Bild im Kopf, wenn man über diese sogenannte molekulare Küche spricht.
Wir haben im Kopf, es explodiert irgendwas im Mund. Es sah etwas völlig anders aus, als eigentlich drin war.
Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich auch so, da haben die Medien eine ganze Arbeit geleistet. Auf einmal wurden Köche in Laboren abgefilmt und dann hieß es nur, oh, wir haben Arbeit mit flüssigem Stickstoff. Es ist im Grunde genommen etwas, was sehr neu und sehr modern noch ist. Das ist alles richtig gewesen. Aber der Begriff der sogenannten Molekularküche, der ist ja schon seit der 60er Jahre geprägt worden und das von einem Schweizer, Nicolas Curti. Und der hat Kochen und Wissenschaft auch schon immer zusammenbringen wollen. Sein Ausspruch war, wir wissen, wie weit der einzelne Stern von der Erde weg ist. Wir wissen aber nicht, was im Inneren eines Soufflés passiert. Und das ist so der Inbegriff für sogenannte molekulare Küche, also Kochen und Wissenschaft und die Endergebnisse für zubereitete Lebensmittel noch besser zu machen. Und was ich daraus mache, ich suche heute etwas, wo ich dann denke, dass es nicht nur mich weiterbringt, sondern auch andere weiterbringt. Also wir suchen auch heute Zutaten, wo wir denken, die können uns in der nahen Zukunft dann oder auch in der späteren Zukunft einfach nochmal wichtig sein. Mein liebstes Beispiel ist ja der Raps, wo ich da ja eine sehr große Leidenschaft einfach hege, um den auch immer wieder zu verarbeiten, weil Raps ist nachwachsend. Wir haben extrem viel davon und wir haben bis zu 7 Erntezeit, also von einem Stängel, weil der wächst nach, auch im Boden. Das ist total witzig auch zu sehen. Also wenn er so 20 cm groß ist, schneiden wir den ab und verarbeiten den wie Spargel. Bei 50 cm nehmen wir die neu gebildeten Knospen, die kann man auch verarbeiten, dünsten wie Brokkoli. Der schmeckt auch wie Brokkoli. Also es sind nur 2 von 7 möglichen Verarbeitungsschritten. Da kann man einfach auch Bauern oder Farmer, Erzeuger einfach nochmal für begeistern, weil es ein bisschen mehr Arbeit ist, aber die bekommen mehr Geld für ihre Arbeit dann auch. Also nicht nur für das Öl oder für den Raps, der da gemäht wird, sondern für Handarbeit. Und ich glaube, das ist immer so etwas, wo wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Also wir beschäftigen uns mit Trends, aber am liebsten so mit Mega- oder Metatrends. Also was essen wir nicht morgen, sondern eher in den 10, 15 oder 25 Jahren, was wir uns heute noch nicht vorstellen können.
Da gab es doch mal einen Film und der ist auch, glaube ich, 10 oder 15 Jahre schon her. Und da wurde auch in diesem Film gesagt, irgendwann hatten wir nichts mehr zu essen auf der Erde. Und dann fing sie an, Tabs zu machen aus Algen und Insekten. Und jetzt sind wir ja gerade beim Zeitpunkt, wo wir Algen versuchen zu farmen. Aber es ist ja ein Nahrungsmittel der Zukunft. Auch die Insekten kommen ja jetzt auch auf den europäischen Markt.
Also in Deutschland funktioniert Insekten nur, wenn so eine Fernsehsendung gerade aktuell ist. Also dann sieht man das im Endverbrauchermarkt. Also das ist für uns noch ungewohnt. Aber ein Beispiel ist ja auch Rucola. Konnten wir uns vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen, das auf Speisekarten zu finden. Dieses bittere und scharfe Zeug, was Ölranke hieß, im deutschen Sprachgebrauch. Heute nicht mehr wegzudenken. Lieder mag dieses leicht bittere, scharfe Grün in seinen Salaten dann einfach auch. Also das hat sich gewandelt. Ich glaube, durch unterschiedliche Generationen und durch kulinarische, kulturelle Einflüsse, auch unterschiedliche Kulturen, verändert sich das Geschmacksbild gerade nochmal. Ich lebe ja in der Nähe von Dortmund und Dortmund ist ja ein Schmelztiegel von vielen Nationen. Ich sag mal, eine Regionalität oder eine regionale Küche mit den Zutaten der Internationalität zu bilden oder neu zu prägen, finde ich total spannend. Warum soll ich nicht Ras el Hanout nehmen? Warum soll ich nicht, ich sag mal, aus der japanischen Küche die Sojasauce auch nehmen, wenn es meine Küche bereichert?
Da kommen wir gerade auf dein neues Buch zu sprechen. Oh. Das ist das Gewürzbuch und hat 75 Rezepturen. Da musst du ja ganz schön auf der Welt herumgereist sein.
Also ich bin als junger Koch im Urlaub in Tunesien gewesen, da hat es mich einfach gepackt. Da war ich 18, 19. Nicht nur der Gang über den Wochenmarkt hat mich einfach auch geprägt, also die üppige Vielfalt der Gewürze, der Geruch. Es hat mein Herz und meine Seele gepackt. Du kannst über die Märkte gehen und es ergreift dich einfach, weißt du, es berührt dich. Das habe ich einfach mitgenommen und habe ich nie wieder losgelassen. Diese Gewürzwelt habe ich mehr und mehr verinnerlicht und durch Reisen in unterschiedlichste Länder habe ich mein Portfolio natürlich nochmal erweitert, um dann meine Küche einfach nochmal neu zu gestalten, immer wieder zu hinterfragen und, ich sag mal, mit Gewürzen deutlich zu prägen.
Du sagtest, deine Küche. Du hast ja kein Restaurant mehr, aber du hast eine Küche, die du auch Labor nennst. Wo ist die? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das irgendwo bei dir zu Hause oder wo bist du angesiedelt?
Also wir sind in Dortmund zu Hause. Wir sind zu Gast in der Wirtschafts- und Hotelfachschule in Dortmund. Da haben wir einen abgesperrten Bereich, wo wir dann auch arbeiten können. Da haben wir natürlich eine komplett eingerichtete Küche, aber was wir darüber hinaus haben, Laborgeräte. Weil wir auf der einen Seite für uns forschen, aber auch für die Industrie. Und da brauchen wir solche Geräte. Also wir haben beispielsweise einen Rotationsverdampfer, wir haben einen Ultraschallmixer. Wir hatten auch eine gewisse Zeit lang einen Gefriertrockner, um dann, ich sag mal, die Ergebnisse dann nochmal zu prüfen, die wir damit auch erzielen können. Und gefriergetrocknete Lebensmittel kennt jeder. Ich sag mal, 5-Minuten-Terrine, obwohl das jetzt Werbung ist, da ist überall immer wieder was gefriergetrocknetes drin. Heißes Wasser drauf umrühren, 3 Minuten stehen lassen, du hast ein tolles Ergebnis. Wenn die Zutaten und die Mischung gut ist, also ist immer wichtig. Dann prüfen wir das natürlich auch und wir lassen die Dinge dann auch bei uns, wenn sie nur für uns Sinn machen. Also von dem Gefriertrockner haben wir uns irgendwann wieder getrennt, weil wir gemerkt haben, das ist gut, aber bringt uns nicht unbedingt weiter.
Du sagst, du bist für die Industrie tätig. Das heißt, du bist auch so ein Ambassador auf Messen für verschiedene Produkte. Und du hast auch jetzt Senfkörner in einen neuen Zustand gebracht.
Arbeiten immer thematisch. Also wenn wir für uns selber arbeiten, nehmen uns immer ein Lebensmittel, was wir dann einfach nochmal untersuchen, was können wir damit auch alles machen. Und bei den Senfkörnern ist natürlich eins entstanden, wir haben sehr guten Senf gemacht. Wir machen seit vielen Jahren einen süßen Olivensenf, wo wir kandierte Oliven mitverarbeiten. Für mich der beste Senf zur Weißwurst. Ich hoffe, es hört keiner in Bayern gerade. Aber auf der anderen Seite haben wir uns auch angeguckt, was kann man mit Senfkörnern alles machen. Wir können sowas kochen wie Holzkohlesenf, das sieht aus wie Kaviar. Wir verarbeiten den Senf aber auch, dass wir ihn karamellisieren. Und dann kann man den sehr, sehr gut zu Erdbeeren auch einsetzen, also als Erdbeerdessert-Ergänzung. Finde ich extrem spannend, um dann diese ganzen Sachen nochmal neu zu formen. Senf ist auch eine regionale Zutat, die wir, ich sag mal, in den Regionen unterschiedlichster Couleur immer wieder auch finden können und auch in Deutschland überall angebaut wird.
Wie sieht das aus mit den Produkten? Stellst du die dann her und sind die bei dir käuflich zu erwerben oder werden die über ein Lebensmittelunternehmen in die Märkte gebracht?
Das ist noch eine kleine Leidenschaft von mir. Unsere Eigenmarken, die kann man bei uns im Shop kaufen. Wir haben 2, 3 Partner, wo man das auch im Shop kaufen kann. Aber insgesamt haben wir Lebensmittel genommen, wo wir denken, die helfen uns. Und das geben wir dann noch gerne an unsere Kunden weiter. Wie unser Tomatenkonzentrat, also 2, 3 Tropfen in ein Essen zu machen, wo du denkst immer, da fehlt der letzte Pfiff. Du machst da 3, 4 Tropfen rein und denkst, ah ja, das wird vollmundig, tiefgründig. Es wird geschmacklich einfach sehr, sehr breit. Und du denkst, da könnte ich noch einen Löffel von essen, mach es aber nicht, weil es so gut war.
Du bist ja beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival als Gastkoch in der Gutsküche auf dem Biogut Wuchsfelde. Was hast du dir denn zusammen mit Matthias überlegt? Du hast hier ja eine wahnsinnige Auswahl an Top-Produkten, alle Bio, alles, was die Herbstzeit hergibt.
Ja. Also wir haben erst vor 14 Tagen unser Menü finalisiert, weil wir natürlich auch nicht wussten, was es gibt. Und Matthias sagte, ich schicke dir das vorher und ich glaube, wir beide sind ja Profis genug, dass wir daraus dann ein Menü machen. In der Vorspeise haben wir rote Beete verarbeitet, wir haben einen Saibling als Zwischengericht verarbeitet, wir haben da Holunderkapern mit eingebaut, da gibt es eine braune Butter dazu, also alles das, was gerade so jahreszeitlich gereift ist, muss man ja auch sagen, weil die Holunderkapern hat Matthias im April, Mai geerntet, die sind jetzt erst reif Wir haben aber darüber hinaus auch einen Spargel, der ist in einer Salzlake eingelegt worden, der immer noch bissfest ist, als wenn er gerade vom Feld kommt. Auf der anderen Seite haben wir einen Hirschrücken, der wirklich auf einen Punkt gereift ist.
Ich hatte gestern das Glück, dass ich auch dabei sein durfte. Ja. Auch der Seesaibling war eine Granate, sowas von zart. Auch die begleitende braune Butter und die Holunderkapern. Was aber ganz toll war, auch die Kombination, dass du da noch so von der Schweineschwarte so Crumbles drauf gemacht hattest.
Wir denken ja immer wieder, du musst alles verarbeiten von Tieren. Das wird ja hier auf dem Gutshof dann auch gelebt. Also from nose to tail. Und wir gehen dann schon ein Stück weiter, um dann ja auch von der Blüte bis zur Wurzel alles zu verarbeiten. Schweineschwarte, entweder kommt sie in die Wurst oder wird einfach auch weggetan. Wir kochen die so weich, dass man die zwischen zwei Fingern zerdrücken kann. Und dann lassen wir die trocknen und poppen die hinterher in heißem Fett dann nochmal auf. Das wird wie Popcorn. Es gibt eine so schöne Textur, die man da auch sehr, sehr gut mit einsetzen kann. Ich glaube, die Gäste hatten einen riesen Spaß, um das nochmal zu essen. Gerade so die Kombinationen helfen natürlich da, einen neuen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
Das war auch eine ganz tolle Stimmung gestern. Also die waren hochzufrieden, die Gäste. Die waren interessiert. Du hast ja auch immer wieder den Gang erklärt, bevor du servieren lassen hast. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, es braucht es aber auch.
Ja.
Weil man isst es und weiß gar nicht, was da alles drin ist.
Also ich glaube, jede Küche braucht ihre Begleitung. Ich habe das große Glück, dass ich solche Auftritte nicht so häufig im Jahr habe. Ich liebe es aber auch, mit Gästen in Kontakt zu sein. Ich mag es, über meine Arbeit zu erzählen. Ich hoffe, ich mache das nicht zu aufdringlich, sondern ich mache das dann immer wieder nur sehr basierend, dass jeder sich dann einfach auch abgeholt fühlt. Das ist so ein komisches Wort. Essen zu erklären, finde ich immer schwierig. Ich erzähle auch nicht, was sie schmecken sollen. Jeder empfindet ja auch einen Geschmack auf deinem Teller ganz anders. Und so kommentierte Weinproben finde ich dann auch immer wieder eher komisch. Ja, dann sagt einer, was du schmecken musst. Und wenn du sagst, das schmecke ich nicht, was passiert dann?
Also dann ist man kein Fachmann mehr.
Ja, vielleicht nicht mehr.
Du gibst auch Kochkurse und zwar nicht nur für die Profis, sondern auch für den Hobbykoch. Wie gehst du vor? Das müssen ja eigentlich ganz unterschiedliche Kurse sein.
Also die sind beide ganz unterschiedlich aufbereitet. Die Profis, die bekommen vorher immer über das Thema einen Vortrag. Die Köche wollen immer direkt sehen, wie man es zubereitet und das dann essen. Bei den Hobbyköchen ist es so, die kriegen auch eine Einführung. Dann kochen wir aber gemeinsam und die Hobbyköche interessiert einfach immer wieder, wie schaffe ich es dann, diese 5 oder 6 Gänge hintereinander so zuzubereiten, dass ich hinterher alles auch entspannt an den Tisch bekomme. Wir haben 60 Gäste hier gestern gehabt. Viele haben mich auch gefragt, wie kannst du dann immer wieder noch hier rauskommen? Das muss doch in der Küche brennen. Nee, muss es nicht, wenn ich einfach weiß, was ich vorher gemacht habe. Und das machen wir bei den Hobbyköchen natürlich ganz explizit so, dass man ganz entspannt auch für die Gäste da sein kann. Ich finde das wichtig.
Du bist ja ständig dabei, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Du hast seinerzeit gelernt bei 2 Sterneköchen wie Gerhard Gartner im Gala in Aachen oder bei Berthold Bühler und Henry Bach. Die waren ja lange Zeit mit der berühmten Residence in Essen-Kettwig ganz oben mit dabei. Was hat dich da geprägt, was du heute eventuell noch mitgenommen hast? Waren die damals schon Lebensmittelversteher?
Also Gerhard Gartner war für mich einer der großen Vordenker für die deutsche Küche. Er hat 86 hatte die neue deutsche Küche ausgerufen, wo noch keiner dran gedacht hat. Er hat auch immer wieder sehr, sehr gute Menüideen gehabt, hat das mit Freunden auch immer wieder umgesetzt. Das hat mich sehr stark geprägt. Er gehörte damals zu den 10 besten Restaurants in Deutschland mit seinem Gala. Bei Berthold Bühler habe ich meine Leitplanken gekriegt. Da konnte ich Kreativität ausleben, da konnte ich mich entwickeln, da konnte ich meinen eigenen Kopf durchsetzen, ist falsch, aber bekommen. Und Berthold Bühler hat mir einfach die Freiheit gegeben, die ich damals als Sous-Chef mit dem Henry Bach war ja Küchenchef. Und wir beide haben die Küche der Residence über Jahre geprägt. Ich deutlich weniger als Henry. Da habe ich einfach gelernt, Kreativität auch in sehr, sehr geordnete Bahnen zu bringen. Auch das Qualitätsniveau immer wieder genau so zu halten. Also es ist ja immer eine Herkulesaufgabe, wenn man so tagtäglich in der Küche dann noch steht.
Nochmal zurück auf dein Buch mit den Gewürzen. Du beschreibst da drin nicht nur die Gewürze, wo man oder wie man sie einsetzt, sondern auch, wie man sie lagert. Was macht man denn normalerweise falsch?
Ich muss so anfangen, meine Eltern hatten zu Hause so ein Gewürzregal, da waren 20 verschiedene Gewürze dran. Was sie aber benutzt haben, sind 5 maximal. Die wurden immer über den Herd gehangen. Erstmal ist es klares Glas gewesen, dann merkst du einfach auch, nach kurzer Zeit verändert sich ein Geschmack. Und auf der anderen Seite verändert sich eine Farblichkeit. Das sieht man bei Paprika sehr, sehr stark. Das, was wir machen, wir lagern unsere Gewürze in Violettglas. Da wird UV-Licht einfach gar nicht durchgelassen. Also das potenziert jeden Geschmack und auch Farblichkeit bleibt noch mehr erhalten in den Gläsern. Ich liebe es ja, mich mit unterschiedlichsten Menschen dann auch auseinanderzusetzen. Nicht nur Erzeuger, Farmer, da sind auch Designer darunter. Den Trick mit dem Violettglas habe ich von Kosmetikern bekommen. Also dass meine Gewürze darin einfach deutlich besser und länger auch haltbar sind. Die nutzen das für ihre Cremes in der Kosmetikbranche. Also hochwertige Cremes sind alle in Violettglas verpackt.
Super toller Tipp. Welches der Gewürze ist unterschätzt und welches Gewürz meinst du ist überschätzt in der normalen Küche?
Schwierige Frage. Also ich liebe wirklich viele Gewürze.
Oder sagen wir mal, was ist dein Favorite?
Mein absoluter Favorit variiert auch immer wieder. Ich liebe schwarzen Kardamom. Den kenne ich aus der indischen Küche. Der ist über offenem Feuer geröstet und getrocknet. Also nicht wie die kleinen grünen Kapseln, sondern die eher so eine Größe haben wie Muskatnüsse. Und wenn du die aufbrichst, gibt es einen Geruch, der an Eukalyptus erinnert. Aber auch der rauchige Geschmack von der Außenschale, wenn du das mitkochst, gibt immer eine Tiefgründigkeit, eine Vollmundigkeit, so dass gewisse Etwas an das Essen dann nochmal weiter, wo du denkst, wo kommt denn das her? Das macht es so rund und so interessant. Und es hat einen Nebeneffekt, es ist total gesund.
Dann nochmal das. Schöner Nebeneffekt.
Ja, genau.
Bei dem Fünf-Gänge-Menü, welche Gewürze hast du da eingesetzt?
Wir haben ja in der Vorspeise ein grünes Couscous, was wir mit Petersilienwasser auch herstellen, also dass es wirklich grasgrün auch ist. Das haben wir gewürzt mit Ras Alhanout, also mit dem klassischen und typischen Gewürzmischung aus Marokko. Und den Beef Tea. Den Beef Tea haben wir dann mit dem gerade besprochenen schwarzen Kardamom auch gewürzt, um dann da Rindfleisch nochmal auf eine andere Ebene zu holen.
Du hast auch schon wieder ein neues Buchprojekt vor, habe ich gehört.
Ja, also ich höre einfach nicht auf. Ich habe noch den Kopf noch voll. Ja, das teile ich am liebsten dann über Bücher. Also wir haben vor 11 Jahren mein erstes Sous-Vide-Buch geschrieben. Und auch in diesen 11 Jahren ist total viel passiert. Auch gerade, wenn es um eine Zubereitungsmethode geht. Das hat mir auch Douglas Baldwin, der das erste Buch, die Theorie, geschrieben hat. Er hat gesagt, eigentlich ist es Zeit für ein zweites Buch. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, unser beide Arbeiten nochmal zu hinterfragen, neu zu formieren. Ich habe neue Rezepturen gemacht. Wir haben mit einem gemeinsamen Freund, mit der Michael Potniewetz, der Mikrobiologe aus Bern ist, da haben wir auch die Mikrobiologie einfach nochmal neu betrachtet, die sich ja nicht deutlich verändert hat, aber es wird ja auch immer wieder angepasst und das muss man sich auch immer wieder aufs Neue anschauen, wie ich finde.
Also man wird weiterhin viel von dir hören.
Das hoffe ich.
Und die Gäste hier sind schon sehr begeistert gewesen. Ich hoffe, wir sehen dich auch bald wieder beim Schleswig-Holstein-Festival.
Ja, ich bin gerne wieder dabei. Danke.
Es hat viel Spaß gemacht.
Danke, das hat gerne geschehen.